Jupp, Psalm 7. Ja, ist ein Klagelied von David. Vers 1, ein Klagelied Davids, das er dem Herrn sang wegen der Worte Kus des Benjaminiters. Die Situation war folgende, keine Ahnung, wer Kus ist, den gibt es sonst nicht normal in der Bibel. Ist anscheinend auch nicht wichtig, was er gesagt hat, aber wer er war. So, aber jedenfalls hatte David beschimpft und ihm Sachen vorgeworfen, die halt nicht stimmen. Ja, das ist David oft passiert. Da gab es so einen Typen, auch Benjaminiter, der David ohne Grund verfolgt hat, um ihn zu töten. Obwohl David sein Leben mehrmals gerettet hat und auch verschont hat. König Saul war auch ein Benjaminiter. Ne? So ein, und da gab es einen anderen Typen, der David mit Stein und mit Dreck beschmissen hat, so ein, und ihn beschimpft hat, so ein, und gesagt hat, bist nicht mehr um Gottes Willen und bla und dies und jenes beschuldigt und David war unschuldig. Und David hat ihn nicht getan. Ja, genauso mit Saul. Er hat Saul nicht getan. So, aber heute geht es um Realität. Was sind. Und ich habe, als wir durch 1. und 2. Samuel gegangen sind, mich hat das Herz fasziniert von David halt, weil so viel, was er durchmachen musste und leiden musste, und man fragt sich halt immer, was war das für ein Supermann? So ein, ich meine, wohin packt er seine ganzen Gefühle? Ne? Dass er einfach immer ruhig bleibt und niemand Schaden zufügt, außer der Herr sagt's. Ne? Und sonst die persönlichen Sachen, die persönlichen Streitigkeiten zwischen Menschen und so weiter, die hat er einfach, und da hat er einfach Gott machen lassen. Ne? Gott richtet schon. So ein, und wenn man das liest, so im 1. und 2. Samuel, die großen Heldentaten und wie David da reagiert, dann da denkt man immer so, Mann, das ist ein echt krasser Mann Gottes, so möchte ich auch sein. Ja? Deswegen bin ich so dankbar für die Psalmen, weil da siehst du, wie er wirklich war. So, da kommen auch öfters Geschichten, also Lieder, die er in Situationen geschrieben hat, ne? Die wir kennen aus 1. und 2. Samuel, aus seinem Leben. Wo du merkst, oh, dieser Superheld war menschlich, deprimiert, depressiv, richtig doll. Hat geheult auf sein Lager. Hatte Angst. So, hatte Scham. So, hat kein Gottvertrauen. Das ist dieser Mann Gottes Sohn. Und das ist der, den Gott sich erwählt hat und hat gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Den möchte ich als König einsetzen. Da soll der König der Welt raus entstehen aus seinem Samen. Das ist doch krass, oder? Und in den Psalmen siehst du, wie echt David war. Paulus hat das folgendermaßen gesagt. Er hat gesagt, ja, im Wort, da habe ich ein starkes Auftreten. Aber wenn ich bei euch persönlich bin, in Natur, in meinem Fleisch, also nicht im Fleisch, sondern in meiner physischen Gestalt, wenn ich live da bin, dann bin ich schwach unter euch. Und meine Worte sind schwach und wenige. Und ich kenne das. Ne? Weil den Fehler habe ich am Anfang gemacht, ich habe das Neue Testament gelesen und die Geschichten von Paulus und von Petrus und wie die da schreiben ihre Briefe und du denkst so, wow, das waren heilige Männer, die haben nie gelacht, die haben nur nie Spaß gehabt oder irgendwas Sinnloses gedacht oder so, sondern nur im Glauben, nur im Kämpfen, Tag ein, Tag aus, Minute um Stunde und Sekunde. Ja? So ein heilige Männer Gottes. Richtige Christen, ordentliche Christen, nicht so wie ich. Ja. Und ich wollte so werden wie er und ich habe es nicht geschafft. Aber das Ding ist halt so, dass er und alle anderen Jünger von Jesu und auch die im Alten Testament, die Männer Gottes und die Frauen Gottes, die nicht so waren, wie die Briefe hier sind. Ne? Zwischen manchen Geschichten liegen Jahre dazwischen. Oder Monate. So, wo nicht steht, was passiert ist. Ne? So, aber ist ja klar, wenn ich einen Brief an eine Gemeinde schreibe, dann, und ich bin da der Leiter, ne, und ich müsste die ermahnen oder erbauen, dann würde ich natürlich keinen Quatsch da reinschreiben, sondern nur geistliche Wahrheiten, die mir Gott gerade gibt. Das ist logisch. So, wenn ich predige, naja, da kommt manchmal Quatsch, okay. So, aber, ne, So, im Grunde bin ich ernst in meiner Rede. Ne? Würde ich einen Brief schreiben, also eine Predigt aufschreiben für ein Buch oder so, da wäre kein Quatsch drin. Da würde ich mir meine Worte gut überlegen und ich würde die ordentlich aufschreiben. Ne? So, dass es nur geistlich ist und korrekt ist und richtig ist und von Gott ist. So haben das die Apostel gemacht, so haben das die Jünger gemacht im Alten Testament, die den Herrn gesucht haben. Und das muss uns klar sein, dass es alles Menschen sind so, und dass Gott damit umgehen kann, nur wir nicht. Weißt du, Gott möchte keine getünchte Wand. Wir werden heute sehen, wie aufrichtig und wie durchsichtig David war. Wie aufrichtig und wie durchsichtig David sich gemacht hat, auch vom Volk. Und wenn du den Psalm hier liest, dann hab im Hinterkopf das ist ein echtes Gebet, das ist Davids echter Tiefpunkt in seinem Leben, einer von vielen. Aber er schreibt das auf, und zwar alles, auch seine Fleischlichkeit hier und sein absolut gar kein Gottvertrauen. Und er macht das zu einem Lied, so dass es die ganze Generation zu seinem Zeitpunkt laut singen und hören, wie er da auf dem Bett geheult hat, und alle Generationen nach ihm. Und es kann doch für uns dann eigentlich nur ein Vorbild sein, dass wir uns nicht unter so einem heiligen Denkmantel verkleiden, sondern dass wir auch durchsichtig und in unserer Schwachheit ehrlich und aufrichtig vor Gott, aber auch zueinander sind und vor allem auch zu uns. Müssen uns dafür nicht schämen, weil wir Menschen sind. Und das finde ich halt so schön. Dieser Mann Gottes hier, das ist ein Mann nach Gottes Herzen, sagt Gott. Und ich kann mich da echt selbst wiederfinden. So, fangen wir an zu lesen. Wir lesen einmal durch und dann gemein Gequakel. Vers 2. Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. O, hilf mir von all meinen Verfolgern und rette mich, dass er nicht wie ein Löwe meine Seele zerreißt und sie zerfleischt, weil kein Retter da ist. Herr, mein Gott, habe ich solches getan? Ist Unrecht an meinen Händen? Habe ich denn dem, der mit mir im Frieden war, mit Bösem vergolten? Und nicht vielmehr den errettet, der mich nun ohne Ursache bedrängt. So verfolge der Feind meine Seele und ergreife sie. Er trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Steh auf, o Herr, in deinem Zorn. Erheb dich gegen den Übermut meiner Feinde. Wach auf um meinetwillen und schreite zu dem Gericht, das du befohlen hast. Die Versammlung der Völker umgebe dich und über ihr kehre zur Höhe zurück. Der Herr wird die Völker richten. Schaffe mir Recht, o Herr, nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Lauterkeit. O, lass doch die Bosheit der Gottlosen ein Ende nehmen und stärke den Gerechten. Denn du prüfst die Herzen und die Nieren, du gerechter Gott. Mein Schild ist bei Gott, der den von Herzen Aufrichtigen hilft. Ja, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Und wenn man nicht umkehrt, so schärft er sein Schwert, hält seinen Bogen gespannt und zielt und richtet auf jenen tödliche Geschosse. Seine Pfeile steckt er in Brand. O siehe, da liegt einer in Geburtswehen mit Bösen. Er ist schwanger mit Unheil. Doch er wird Trug gebären. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Ja, das Unheil, das er angerichtet hat, das kehrt auf sein eigenes Haupt zurück. Und die Gewalttat, die er begangen hat, ja, die fällt auf seinen Scheitel. Aber ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit und den Namen des Herrn, des Höchsten, will ich Lob singen. Unser Leben ist eine Berg- und Talfahrt, sagt man so, ne? Du musst dir das hier angucken, wo David gerade drin steckt. Und ich kenne die Situation. Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Die Momente, wo du Angst hast. Die Momente, wo du nicht weiter weißt. Die Momente, wo du Gott nicht hörst und nicht siehst. Aber weißt du, David steht da und er sagt, ich suche dich. Und manchmal müssen wir Gott suchen. Manchmal ist Gott nicht laut. Manchmal scheint Gott ganz weit weg. So wie wir es hier gelesen haben in Vers 7. Steh auf, o Herr, erheb dich. Wache auf, um meinetwillen. Ne? Da ist er absolut kurzsichtig. Ich meine, von der Theorie her weiß David, dass Gott immer da ist, auf ihn wacht, ihn gesalbt hat, seinen Weg, seinen Schutz, seine Burg ist, seine Festung und wie er Gott alles nennt. Ne? Aber trotzdem hat er hier gerade eine Zeit, wo er das Gefühl hat, so, dass Gott sich hingelegt hat. So, und dass Gott irgendwo sitzt und ihn vergessen hat oder ihn aufgegeben hat. So wie, ach, mit dem mache ich jetzt nicht mehr. Ja. Als ob Gott schläft so, und überhaupt nicht mitbekommt, was David gerade durchmachen muss. Scheint so, als ob er fühlt sich so, als ob er verlassen ist. Aber das ist dämlich, ne? Weil wir wissen ja, und er weiß auch, dass Gott immer da ist. So. Aber ich kenne das. Und diese Angst, so, und diese Gefühle, da kommen wir nicht drum rum. Ne? Außer wir werden unmenschlich. Und ich kenne viele Christen, die unmenschlich sind. So. Das sind harte Statuen. Ne? Gezimmert aus falscher Lehre, gezimmert aus einem großen Stolz, ne? Gemeißelt, fest, getüncht. So, es geht nur um Heiligkeit, um Ernsthaftigkeit, es geht nur darum, gut auszusehen. Jesus hat gesagt, ihr seid getünchte Wände. Weil im Inneren seid ihr tot, da ist keine Gemeinschaft, da ist kein Leben, keine Liebe, keine Gefühle, kein Bonsch. Und David ist hier und er ist ein Mann Gottes und er sitzt da und er sagt, ich habe Angst. Und er ist deprimiert und depressiv so, und findet keine Hoffnung. So, und er sitzt hier an einem Punkt, wo er sagt, so, Gott ist nicht da, er hat mich verlassen. So, wieso reden die so über mich? Warum sind Menschen gegen mich, obwohl ich sie segne? So, alles läuft gerade aus dem Ruder, alles läuft schief. So, warum? Warum strafst du mich? Und dann auf einmal in diesem ganzen Chaos, in dieser ganzen Angst und in dieser ganzen Not und Traurigkeit, rennt aber zu seinem Gott und sagt, aber ich suche dich. Ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht, ich finde dich nicht, aber ich suche dich. Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Hilf mir von all meinen Verfolgern und rette mich. So fängt er sein Gebet an. Rette mich. Das ist so wichtig, dass wir uns trauen, unsere Menschlichkeit dazu zu stehen. So. Wir haben einen Hohepriester, der unsere Schwachheiten versteht. Er kennt sie nicht nur, er weiß nicht nur davon und er sieht nicht nur alles, sondern er versteht unsere Schwachheit. Das ist viel tiefer und viel mehr. Ich brauche mich nicht zu schämen, zu ihm zu kommen und zu sagen, ich glaube gerade nicht an dich. Ich habe gerade keine Hoffnung, ich habe gerade keine Zuversicht. Ich bin sauer, ich bin wütend, ich würde den zerdröschen, ich will das kaputt machen. So, ne? Ich hasse diesen Menschen. Gott versteht mich und er versteht meine Schwachheit. Ne? Und es ist nicht falsch, Angst zu haben. Absolut nicht. So, auch wenn die Angst mich hat, dann ist es falsch. Und das ist halt wichtig, dass wir zu Gott kommen und ihn suchen, dann gerade, wenn wir allein nicht klarkommen. Ist keine Zuversicht da und keine Hoffnung, dann ist es der Moment, wo man zu Gott kommen muss. Und sagen kann, ich habe keine Zuversicht und keine Hoffnung. Es sind Zeiten da, wo es schwer ist und wo man traurig ist, dann muss man zu Gott gehen und sagen, ich bin traurig. Wenn man Zeiten hat, wo man Angst hat vor irgendwas oder irgendjemandem, dann muss man zu Gott gehen und sagen, ich habe Angst. Du kannst David sein Leben betrachten und du siehst einen ängstlichen Mann und einen furchtsamen Mann und einen traurigen Mann, so ein der aber seine Gefühle beherrscht und nur dadurch, weil er aufrichtig ist. So wie es im Vers 11 ist. Mein Schild ist bei Gott, der den von Herzen Aufrichtigen hilft. Er kommt zu seinem Gott, so wie er ist, mit seinen Gefühlen und mit seinen Emotionen und seinen Gedanken und er bekommt Hilfe. Ja. In Vers 1 haben wir gesehen, hilf mir von all meinen Verfolgern und rette mich. Und er fängt an und er kotzt sein ganzes Zeug aus, das ihn beschäftigt und so traurig macht und so viel Angst bereitet. Und er legt alles zu Gottes Füßen aus, so wie es ist, ungeheuchelt. Und kommt dann auf einmal zu der Erkenntnis, da kommt Licht rein auf einmal. Und kennst du das, wenn du drüber redest, so dann geht es dir schon besser irgendwie? Weil du dich selbst hörst und denkst so, ja, eigentlich, gut, ne? Ist jetzt geklärt oder so. Ne? Deswegen, wir sollen zu Gott kommen und reden. Wir sollen zu Gott kommen und ehrlich sein, so nicht nur oberflächlich irgendwie. Guck dir Davids Gebet an, so. Selbst wenn, wo er weiß, dass das nicht stimmt, selbst das sagt er, weil er es gerade so empfindet. Aber bei ihm ist halt der Punkt so, er kommt zu Gott und er sagt das so, wie es gerade in ihm ist. Und dadurch, dass er arm und nackt da vor Gott steht, so wird er bekleidet wieder mit Gerechtigkeit, mit Heiligkeit und mit Ruhe und Frieden. So, und weil er arm da vor ihm kommt, endet seine Gemeinschaft mit Gott immer mit Reichtum, mit Hoffnung, mit Glaube. So, Gott bringt Licht in die Dunkelheit rein. So. Es ist wichtig, dass wir ehrlich sind. So. Nackt und arm, sagt irgendjemand in der Bibel, ich weiß nicht mehr. Ne? Steht vielleicht auch in Psalmen. Nackt und arm komme ich zu dir. Ja. So. Aber ich empfange dann Gnade. Ja. Und ich will vor Gott stehen und nicht mich selbst bekleiden. Und wir müssen das ja auch nicht. Und oft komme ich zu Gott und ich denke, dass er viel mehr verlangt, so, als ich gerade leisten kann. Ja. Und ich bin so beschämt und ich bin so überrannt von meiner Schwachheit, dass ich manchmal gar nicht zu Gott komme. Ja. Aber das ist doch, wir sehen das hier und Gott schreibt das sogar in die Bibel rein als sein Wort. Ne? Und wir sehen das und ich sehe das hier, dieses Berg runter, ne? Und keine Hoffnung und dann wieder Berg hoch auf einmal und dann steht er wieder an der Spitze und sieht Gott, ne? Und dann wieder dieses Berg runter, wo wieder diese Gedanken kommen und dieser Zorn und diese Wut über die ihn anfeinden und ihn wegziehen wollen von Gott. Ne? So. Und am Ende steht er wieder da so, und guckt, wie es endet, so wenn man alles zu Gott bringt, so in Vers 18. Ich will den Herrn danken für seine Gerechtigkeit und den Namen des Herrn, des Höchsten, will ich Lob singen. Ne? Du richtest, steht davor, jeden nach seinem Tun. Ne? Und das ist so schön, oder? Weil da ist er wieder auf dieser Bergspitze oben, mit all seinem Chaos, mit all seiner Schwachheit, wo er selber einfach nicht kann. Aber das endet im Lobpreis und mit einem dankbaren Herzen. Und ich kann nur loben, wenn ich erkenne, dass Gott was gemacht hat. Ich kann nur Ehre und Preis bringen, wenn mir klar ist und ich das vor meinen Augen sehe, dass Gott die Dinge bewegt hat. So, dass Gott der ist, der mich schützt. Ich kann so tun, als ob ich lobe und preise, indem ich Lieder besonders intensiv singe oder Gebete besonders intensiv bete. Ne? Aber wirklich nur loben, wirklich nur preisen, wirklich nur die Ehre geben kann ich, wenn ich alles zu Gott gegeben habe und zuschaue und ihm vertraue, dass er jetzt alles bewegt. Das war mit das Erste, was Gott mir beigebracht hat, weil ich immer Angst hatte vor Menschen. Diese Menschenfurcht, dass alle schlecht über mich reden, dass Kinder mich mag, dass ich absolut das Letzte bin, ne? Mich immer beweisen muss. Ich wollte immer jedem gefallen, weil ich Angst hatte. Ne? Hab jedem nach dem Mund geredet, hab mir keine eigene Meinung gebildet, obwohl ich sie hatte. Ich hatte so eine Menschenfurcht, so dass ich nur für Menschen gelebt habe, fürs Image. Und ich hatte Angst. Und ich hatte auch Angst, als ich mich bekehrt habe. Und dann habe ich genauso geschrien wie hier, ne? Genauso mich betrogen gefühlt, wie David sich hier betrogen fühlt. Ja. Aber das ist so schön, weil Gott jedes Mal kam und jedes Mal meine Augen geleitet hat und mein Herz darauf gerichtet hat, dass ich loslassen darf. Dass mein Kampf nicht mehr gegen Menschen ist, sondern gegen mich selbst, gegen mein Altes. Ich muss ja noch nicht mal gegen Satan kämpfen. Gegen Satan soll ich mich nur verteidigen. Mit Gottes Wort und mit Jesus. Gegen Menschen soll ich überhaupt nicht kämpfen. Ich gucke in Gottes Wort und ich sehe die Irrlehre. Was macht man mit Irrlehrern laut der Bibel? Man erzählt ihnen bestimmt das Evangelium, auch wenn sie an ihrem Evangelium festhalten und das verbreiten wollen, dann macht man die Tür auf und sagt, bitte, da ist die Tür und dann schließt man hinter ihnen ab. Schließt erst wieder auf, wenn sie umgedreht sind und Jesus Christus als Weg angenommen haben. Aber man kämpft nicht gegen sie. Man kämpft auch nicht gegen die Lehre, die sie verkündigen. Was macht man mit Menschen, die gegen einen sündigen? Was sagt Jesus? Vergib. Siebenmal? Nee, noch mehr. Guck erst mal auf den Balken, der aus deinem Auge ragt. Diese fette Baumstumpf, diese Mammutbaum, so den ich da sehe. Sagt dir so ständig zu mir. So, ich kann dich überhaupt nicht mehr sehen, weil ich nur deinen Baumstumpf da sehe, der aus deinem Kopf rausragt. Und du beschwerst dich über den Zahnstocher von deinem Bruder oder deiner Schwester. So, ne? Sind, wir sollen nicht mehr gegeneinander kämpfen. Sondern wir sollen Gott kämpfen lassen. Das geht auch um solche Dinge. Der einzige Kampf, den ich habe, ist bei Gott zu sein und bei ihm zu bleiben. Das ist der Kampf, den Gott mir gibt. Das ist der Kampf, wo ich selber mich entscheiden muss, jeden Tag aufs Neue aufs Feld zu gehen und zu sagen, der Feind will das nicht, der Feind zieht an mir, aber ich gehe nach vorne, weil ich auf dich sehe und dann Kraft krieg, um zu dir, bei dir zu bleiben. Und der andere Kampf ist, mein altes Ich wirklich tot sein zu lassen. Und das ist schwer, dieses Ding, was da noch an mir dran klebt, dieser Mutant, der sich festhält. Ne? So, und ich schlepp den durch mein neues Leben so und hinter mir zieht's. Ne? Und manchmal ist er schwerer, weil er sich irgendwo noch festhält oder hängen bleibt. Ne? So in irgendwelchen Dingen, die da rumstehen, die mich als neuer Mensch überhaupt nicht mehr interessieren wollen. So, aber das ist unser Kampf. Unser Kampf ist gegen die geistlichen Sachen gerichtet. Die betreffen halt unser altes und unser jetziges mit Gott. Und ich liebe das. Gott nimmt uns genau so, wie wir sind, genau so, wie ich bin. Auch wenn ich von der Theorie her weiß, das ist nicht richtig. Gott denkt da anders. Aber trotzdem, manchmal empfindet man ja so, ne? So ein Timo, als bevor er zur Welt kam, oder als er zur Welt kam, ne, als Frühchen, so habe ich zu Gott geschrien und ich hatte Angst. Und ich hatte Angst. Und ich darf da Angst haben. Das ist ein Gefühl, das einfach normal ist, es ist menschlich. Aber ich bin mit dem Gefühl zu Gott gegangen und ich habe gesagt, Herr, ich habe Angst, so bitte gib mir irgendwas. Und er hat mir was gegeben. Und meine Frau parallel dazu auch die gleiche Stelle. So, in 3 Tagen sieh die Rettung. Und ich hatte was und ich war auf der Spitze und ich konnte Gott loben und preisen und hatte Frieden. Und am nächsten Tag komme ich ins Krankenhaus und Timo geht schlechter. Und da war wieder diese Angst auf einmal. Ich war doch gerade auf der Höhe. Gott hat doch gerade mir was gegeben. Ich habe doch gerade geglaubt und gepriesen. Ne? Und im nächsten Moment, bumm, alles vergessen. Ne? Und ich konnte es nicht mehr sehen, nicht mehr glauben mit meinem geistlichen Auge. Ne? Ich wusste es nur noch im Kopf. Aber meine Gefühle waren anders. Also gehe ich wieder zu Gott ins Gebet und ich kriege wieder Frieden und bin wieder auf der Spitze, ne? So. Und am dritten Tag so ist Timo fast tot. Und die Ärzte machen mir keine Hoffnung, nehmen mir die letzte Hoffnung so, ne, und sagen, das kann jetzt so oder so ausgehen, wir können nicht mehr machen, ne? Und bumm, wieder die Angst da. Ne? Und ich komme zu Gott und ich komme nochmal zu ihm und sag, ja, ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht glauben, ich habe Angst. Bitte sag noch mal irgendwas zu mir. Und er gibt mir einen neuen Vers. Siehe heute deine Rettung. Und ich war wieder auf der Spitze und hatte wieder, konnte Gott wieder preisen, hatte Frieden und Ruhe. Und ich, obwohl die Angst noch da war, konnte ich sie kontrollieren. Ne, und sind nicht sie mich. Und ich komme ins Krankenhaus, ne, und ich sitze vor der Ärztin und die Ärztin guckt mich an und ich weiß, heute wird es passieren. Ne. Und sie sagt dann halt irgendwas, was alle Hoffnung mir hätte rauben können. Und ich sitze da und gucke sie an und habe Angst. Angst, weil ich in dem Moment sagte, der Geist zu mir sagt zu ihr, dass Gott vor 3 Tagen gesagt hat, heute, und dass das heute mal bestätigt hat. Dass Gott in der Nacht Timo gesund macht. Dass er selbst atmet. Sagt er das? Und ich stehe davor und ich gucke der Ärztin ins Gesicht und ich schweige. In dem einen Moment ist es real und ich glaube es, in dem anderen habe ich Angst und Zweifel. Und ich gehe wieder ins Gebet und ich sage, ich schäme mich so, es tut mir leid, Herr. Ich weiß nicht, warum ich jetzt nicht gesagt habe. Ich glaubte ja, aber in dem Moment konnte ich es nicht öffentlich machen. Aus Scham, aus Angst, dass es nicht stimmt. Ja. Und er hat mir vergeben und das war okay. Und er hat mir Frieden gegeben. Und am nächsten Tag höre ich, dass unser Sohn selber atmet. So, was denn? Unser Leben ist ein Auf und ein Ab. Und obwohl wir alles wissen, glauben wir es, ist es manchmal einfach nicht Realität. So, wir wissen zwar im Kopf, aber dass es Wirklichkeit ist, das ist was ganz anderes. Und David ging es genauso. Paulus ging es so. Er hat gesagt: Ich bin der Schwächste von allen. Ich bin der größte Sünder von euch allen. Aber das ist doch gerade das Gute, weil daran hat ja die Gemeinde erkannt, na, wenn Gott ihn vergibt und benutzt, ne, dann uns ja auch. Und mich erbaut das auch, David hier zu sehen. Ich sehe ihn und ich sehe, wie er von Gott benutzt wurde und was für eine Berufung er hatte für sein Leben. Und ich sehe hier seine Schwankungen in Psalmen, in seinen Gebeten, in seiner Klage. So, und ich denke so, ne, das bin doch ich. Ich meine, also wenn Gott David hier benutzt, so dolle habe ich noch nicht geschimpft über Leute, vielleicht. Also so äußerlich, ne? So, dann kannst du mich ja auch benutzen, ne? Christlichkeit ist eine Zierde, ne? So, aber schade ist es halt, wenn es nicht darauf beruht, dass Gott dieses hervorbringt. Ne? So. Ich kann mich an, ich, manchmal sehe ich Leute und ich weiß genau, das ist ein Christ. Ist diese Art zu lächeln, ist diese Art zu gucken, ist diese Art Haare zu tragen oder diese Art von Sachen, ne? Diese Art zu reden, diese Art, Anteil zu nehmen an meinem Leben. Ne? So eine spezielle Art, so wo ich denke, das ist Christ. Ich brauche die gar nicht kennen oder den. Ne? Und ich gehe hin und ich sage, hey, na, in welche Gemeinde gehst du? Und dann kommt sofort, ja, und die und die. Ne? So, was sind, daran ist ja nicht falsch. So. Aber ich habe auch Menschen kennengelernt, die sehen nicht christlich aus. Und das ist auch nicht falsch. Ne? So, nichts ist richtig und falsch davon. So, aber die sehen von außen ja nicht so christlich aus, so, aber. Die haben irgendwas an sich. Ich weiß auch nicht. Du bist in der Nähe, du siehst die und du denkst so, irgendwas ist da schön. Irgendwas ist da so friedlich. Irgendwas ist da so angenehm. Ne? So irgendwas, wo man sagt so, da brauche ich mich nicht verstellen. So, da fühle ich mich geliebt und verstanden, akzeptiert. Ne? So, das mag ich. Das sind die Menschen, bei denen ich am liebsten ruhe. Ne? Weil da komme ich zur Ruhe. So, da muss ich mich nicht verstellen, da muss ich mir nicht Gedanken machen, gerichtet zu werden, da muss ich mir nicht Gedanken machen, dass ich nicht genug bin oder zu dumm bin oder zu schwach oder zu wenig erlebe mit Jesus. So, ne? Sondern du kannst einfach mit denen zusammen sein und da ist Familie. Ne? Du bist zu Hause, akzeptiert. So. Das sind die Menschen, die ehrlich sind und transparent. Das sind die wissen, wer sie sind und die das gelernt haben zu akzeptieren. Ich kann doch nur mit Jesus Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit umkleidet werden, wenn ich nackt vor ihm stehe. Gott kann mir doch nicht noch was drüber ziehen über einen Anzug, den ich mir selbst gebaut habe. Ne? Deswegen sagt er zu den Pharisäern, ihr müsst von neuem geboren sein, sondern ihr müsst innen erstmal rein werden. Ihr müsst erstmal Gemeinschaft haben mit mir. Ne? Was ist denn innen? Der Heilige Geist. Ne? Ihr müsst erstmal gereinigt werden. Ihr müsst erstmal eine enge, eine persönliche Beziehung mit mir haben. So. Und ich werde aus euch äußerlich machen, was richtig ist und gut. So. Ich finde es so mutig auch so, dass David das als Lied öffentlich macht. Ich weiß nicht, ob ich das als Lobpreislied öffentlich gemacht hätte. Weil es zeigt von David seine Schwachheiten, von seiner Menschlichkeit und von seiner Fleischlichkeit, würden wir heute sagen. So. Da ist ja ganz viel drin, so wo man denkt so, Mann, das ist überhaupt kein Mann Gottes. So unzufrieden, vertraut Gott nicht. Aber so ist es doch mit uns, oder? Was hat Gott erwählt? Das Dumme und das Schwache. Ich bin so dankbar, dass ich von Anfang an wusste, dass ich echt sein darf vor Gott. So. Und dass Gott mich will mit meinem Charakter und mit meiner Art. So. Vers 11 nochmal. Vers 10. Lass doch die Bosheit der Gottlosen ein Ende nehmen und stärke den Gerechten. Das ist ein Gebet, wo David sagt, ich möchte aus dieser Situation rauskommen. Mach dieser Bosheit ein Ende, und aber stärke mich in dieser Zeit, ne, wo ich den Bösen oder das Böse ertragen muss. Stärke du mich. So, ja, bring das zu Ende. Schick mir jetzt einen Ausgang. So, kämpfe du, steh auf und kämpf für mich. Nimm du alles in der Hand und ich leg alles dir hin. So, ja. Ich weiß noch, dass einmal eine Gemeinde, da war ein Mädchen, die der hat es nicht gefallen, dass ich Vollzeit in der Gemeinde arbeite, weil ich so viel Stefan bin. So, also sie ist so zu meinem Pastor damals gegangen mit jemand anderen und hat halt gesagt, so, dass das nicht in Ordnung ist, dass ich ein Diakon bin. Ja, weil ich sah halt ein bisschen blutrige Sachen, ne? So, ich habe halt immer noch geraucht und keine Ahnung, ich meine, ich habe halt mein Ding gemacht, ne? Ich meine, ich sah nicht aus wie ein Christen, ich habe mich auch nicht wie ein Christ angehört, warum auch? Ich hatte ja keinen Bezug zu Christen, ne? So, ich kam mir frisch aus der Welt. So. Das hat ja aber überhaupt nicht gefallen, weil so darf ein Diakon nicht aussehen. Und so darf auch, ich war damals schon Assistenzpastor, und so darf ein Assistenzpastor nicht sein. Ne? So, weil wir brauchen ja einen Mann Gottes, einen Heiligen, der sich auch so benimmt. Jemanden, den man anguckt und sagt, der ist groß, der ist schön, der ist stark. Ne? So. Verlangen auch viele vom Pastor. Ne? Gucken, vergessen dabei, wie hässlich sie sind. So. Also ist so hin zum Pastor und hat gesagt, so, dass ich nicht würdig bin, so Diakon zu sein. Das war eine Freundin. Ich habe es von meinem Pastor nebenbei nur erfahren. So, irgendwann später. Das hat mich so verletzt und ich musste so kämpfen, mich nicht zu rächen oder keine Ahnung, ich hätte es am liebsten, ich weiß nicht, vor ihre Tür gekackt oder so. Ich war so sauer und so verletzt und ich, keine Ahnung. So, das hat mich wirklich so tief getroffen, ne? Und auch mein Stolz war da natürlich verletzt. Ne? So, ich habe, glaube ich, 1,5 Jahre damit gekämpft. So. Und ich muss es immer wieder Gott geben, weil es mich immer wieder verfolgt hat. Weil ich nicht verstehen konnte, warum. Ne? So, und ich habe da alles gegeben. Ich liebe doch Jesus. So. Und ich bin gewachsen und so weiter. Warum? Ne? Ich konnte es nicht verstehen. Jetzt verstehe ich es mehr. So. Es gibt halt unterschiedliche Meinungen. Ne? So. Aber ich bin immer wieder zu Gott, habe gesagt, ich hasse sie, ich bitte. Und ich kann mich dafür nicht schämen, weil ich habe so empfunden. Ne? Ich habe ihr das natürlich nicht gesagt und auch keinen anderen, aber Gott habe ich es gesagt. So wie es war. Und ich habe gesagt, du musst mir helfen. So, nimm diese Wut aus mir und diese Bitterkeit. Ich will überhaupt keine Zeit damit verschwenden, gegen sie zu kämpfen. Auch nicht in meinen Gedanken. Das nimmt zu viel weg. Ich will meinen Frieden haben, meine Ruhe und ich möchte auf dich sehen und ich möchte der Gemeinde dienen, auch ihr. Aber ich brauche dich da, ich schaff's nicht. So kämpf du den Kampf, so richte du das. Und wenn irgendwas an mir falsch ist, dann schmeiß mich raus aus der Gemeinde. Ja. Hauptsache ich bleib bei dir. So. Und wenn es nicht stimmt so, und alles okay ist, dann klär du das auf und zeig ihr, dass du mich hier hinsendest und dass du in mir wirkst und durch mich wirkst, so wie ich bin, in meiner Schwachheit, in meiner Menschlichkeit. Ja. Ich habe das so oft nicht, aber 1000 Mal bestimmt gebetet. Dann war ich wieder oben und dann wieder unten, nur sobald ich sie gesehen habe oder irgendwas kam. So, ich muss es immer wieder hinlegen, so, aber trotzdem, ne, ich denke, David hat das hier oben mehrmals gebetet, über den Kusch. Das war nicht eine Sache von einmal, so, jetzt schreibe ich ein Lobpreislied. Nee, der hat ein Lied draus gemacht. So, dass es immer ein Bitter singen kann. So. Und wir wissen auch nicht, wer Kusch ist. Es war nicht wichtig. So, ne? Von daher kannst auch du das sein. Oder ich kann das sein. So oft, dass wir irgendwas sagen, was uns im Nachhinein leid tut. So oft, dass uns was gesagt wird, was verletzend ist. Ne? So, einfach dumm manchmal. Einfach gar nicht böse gemeint. Einfach vielleicht manchmal nur falsch rübergekommen. Ne? Aber man nimmt sich zu Herzen und man ist verletzt. So, außer die Anina. So, die hat ja alle lieb. So, aber ansonsten, für die normalen Menschen, sag ich mal, ne, die haben da schon mit zu kämpfen. Die sind da sensibler. Ey, ist eine Gabe von Gott, wirklich. Das ist Gnade. So, ich hoffe, das bleibt so. So, ne? Sind. Aber wer sich beim Herrn birgt, ne, wer einen Herrn sucht, der wird ihn auch finden. Und wer fragt, der wird auch empfangen und bekommen. Das ist doch so eine Befreiung, dass wir sagen können: Gott, alles, was mich verletzt, alles, was mir Angst macht, macht mir zwar Angst, aber ich gebe es dir, damit ich mehr dich höre und sehe da drinnen. So. Und auf einmal wird alles wieder lebendig. So, und auf einmal wird alles wieder echt und real. Und Gott wird lebendig und real und echt wieder. So. Und man steht am Ende da und ist einfach dankbar und preist. Dankbar, weil man sieht, dass man was empfangen hat, obwohl es vielleicht noch nicht komplett da ist. Man steckt ja noch in der gleichen Situation, aber trotzdem ist man dankbar, weil man einfach innerlich weiß, Gott kümmert sich da gerade drum. So, und man preist und man hebt die Hände und man freut sich und man lobt singt und man gibt ihm die Ehre und ist wieder fröhlich innerlich, obwohl man immer noch im Dreck sitzt. Ne? So, weil man weiß, dass Gott alles machen wird. Ne? Ich liebe das so. Ich kann hier nur mich sehen. Denn du prüfst Herzen und Nieren. Nur die Nieren, das Innerste. Gott kennt meine Gedanken, der kennt meine Gefühle, aber er kennt auch die Gedanken und die Gefühle von den anderen. So. Also ist es weise, ihn machen zu lassen. Da waren zwei Könige. Ne? Kannst du ihn ab 1. Samuel 9 lesen. Der erste König war gewählt von dem Volk. Ne? König Saul. Und was steht da? Er war ein Kopf größer als alle anderen. Das heißt, selbst wenn da 2,5 Millionen Juden standen, hat man Saul gesehen. Das war der eine Kopf, der da rausgeguckt hat und dich angelächelt hat. Oder auch nicht. Ne? Es steht drin, dass er wunderschöne braune Haare hatte und schöne Augen und ein schönes Lächeln. Dass er nicht nur das, dass er schön war und groß und stark, sondern dass er auch reden konnte und dem ist alles, der konnte alles einfach besser als alle anderen. Ein Vorzeigekönig. So, ne? Und viele wünschen sich auch so einen Pastor, ne? Den man mit Stolz vorzeigen kann. Viele wünschen sich so eine Gemeinde. So, aber das funktioniert so nicht, da muss Gott dann gehen. Viele wünschen sich selbst so zu sein, aber das funktioniert so nicht, dann muss Gott gehen. Weil Gott hat sich nur mal das Dumme und das Schwache erwählt und nicht das Schöne und Starke. Und wenn eine Gemeinde oder ein Christ, ein neugeborener Mensch, versucht, alles so zu formen und zu machen, so, dass es der Welt passt, so wie die Welt das macht, ne? War ja damals so. Wir wollen König wie die Welt, wie die Heiden das haben. Groß und stark und mächtig, so ein, der über uns regiert und den wir mit Stolz preisen können, ne? So, dann ist es nicht mehr Gott. Weil wo soll sich Gott da beweisen? Ne? Und wir kennen Sauls Herz. Saul war äußerlich stark, ein Kämpfer, ja, so und schön und heilig. Hat er ja selbst Brandopfer gebrannt, nee, Brandopfer geopfert, ne? So, also auch religiös. So, aber sein Inneres war halt ohne Gott, hässlich, tot. Da war dieser andere König, der noch fast ein Kind war, ne, den hat Gott sich erwählt. Und der war klein, der war unscheinbar und der war im Hintergrund. Er hat die Schafe seines Vaters geweidet. Und der wurde noch nicht mal eingeladen, als Samuel, der Prophet kam und gesagt hat, der Richter kam und gesagt hat, Sohn, hier, Gott möchte einen deiner Söhne zum König machen, zum Gesalbten. Ja. So. Erst als Samuel sagte, fehlt doch Inna, oder? Fehlt hier nicht Inna? Weil die sind es hundertprozentig nicht. Die sind viel zu schön anscheinend. Keine Ahnung. Ja. Und dann sagte, naja, noch mein Kleen da und der weidet die Schafe. Na, hol ihn mal her. Ja, okay. So. Ja. Und dieser junge Mann, so der den ganzen Tag nur auf der Weide sitzt, oder seine Schafe so sehr liebt, dass er mit seinen Händen gegen Bären und Löwen kämpft. Ne? So wie er es kurz vor Goliaths Kampf sagt: Ach, ich habe mit Löwen gekämpft und mit Bären, und wenn Gott will, dann habe ich Sieg, und wenn er nicht will, dann sterbe ich. Ne? So ein einer, der wirklich das Leben für die Schafe gibt. Ne? Ein guter Hirte. So ein Hirte, der dort sitzt mit seiner Klampfe und Gott kennenlernt, dadurch, dass er betet. Ich meine, so viele Predigten gab es damals nicht. So viele Gottesdienste. Ne? So viele Bücher gab es damals auch noch nicht. Internet. Wikipedia. Ja. Ne? Nee. Wo hat David sein Wissen her? Weil er mit dem Geist gesalbt war und weil er Gott gesucht hat von seinem Herzen. Weil er auf der Wiese war und er hat die Natur gesehen und hat Gott erkannt. So, er hat sich gesehen als Hirte und er hat Gott darin gesehen. Gott hat ihn vorbereitet und gelehrt. So, er war mit seinem Herzen bei Gott, so konnte Gott auch reden. So, und dieser Mann und dieser König stehen das erste Mal sich gegenüber im Schlachtfeld. Der König mit seiner goldenen metallischen Panzerrüstung, seinem Riesenschwert, ne, so, und sein Schild. Und alle anderen großen Krieger, ne? So ein, und dieser Hirtenjunge, so mit seinen einfachen Klamotten und seiner kleinen Schleuder. Und diese Riese, dieses Riesenproblem, ne? Vor denen alle Angst haben. Und selbst der starke, gepanzerte König, Saul, vom Volk erwählt, gut aussehend, gut redend, so ein, hat Angst. Aber Gott nicht. Und deswegen hat die Angst ihn. Und dann dieser kleine Hirtenjunge, so der Gott hat. Und David hatte hundertprozentig Schiss, als er zu Goliath gegangen ist. Keiner kann mir erzählen, dass so ein kleiner Bub dann zu Goliath geht und sagt so, na Alter, so, ne? Ich glaube, der hat sich in die Hose geschissen. Ich glaube, der war am Fluss und hat die Steine rausgesucht und hat nebenbei gebetet, Gott, was mache ich hier eigentlich? Warum habe ich so eine große Klappe? So, ne? So, bitte rette mich so, bitte mach's irgendwie, ne? So ein. Er ist nur ein Mensch, ne? Kein Superheld. Und ich habe das Gefühl, es gibt so Superchristen, ne? So, und die siehst du die ganze Zeit mit ihrem heiligen Kittel durch die Gegend fliegen. Das sind die, die nie den Boden berühren. Das sind die alles vermögen und alles können, einfach nur durch ihre Gedankenkraft, ne? Ihren Glauben. So ein. Aber das sind auch die, bei denen ich mich überhaupt nicht wohlfühle, ne? Weil ich fühle mich dann so nichtig und so unwirklich und so wertlos. Ich bin so gedemütigt in dem Moment, weil ich denke, die sind so groß und erhaben, und weil ich dann nicht mehr unterscheiden kann, wer ist jetzt echt und wer nicht. Ne? So wie Saul mit seiner glänzenden Rüstung, geliebt vom ganzen Volk. So, aber wer hat gesiegt? Nicht die großen Kämpfer dort, nein. Nicht der große König, nein. Sondern dieser kleine Junge, der sagt, wenn Gott will, dann werde ich siegen, und wenn nicht, dann nicht. Der hatte Gott im Herzen. Und Gott hat seine Angst kontrolliert. Und David ist dahin, der brauchte nur einen Stein und eine Schleuder. Und da Saul hat probiert, ihn seine Rüstung anzulegen, aber die passte nicht. Die war zu schwer, die war zu groß. Und genauso geht es uns und auch der Gemeinde Gottes so, wenn wir uns ihre Waffenrüstung anlegen lassen wollen. Ihr Schutz, ihr Aussehen. Ja, das passt zu uns nicht. So, unser Schutzschild besteht nicht aus Gold, besteht nicht aus Kraft, die von irgendwas herruht, sondern mein Schild ist bei Gott. Gott ist mein Schild. Bei dem berge ich mich. Das hat David gesagt. Ich brauchte nicht so ein metallisches Schild. Gott steht vor mir. Und wenn er das will, stehen da Millionen von Engeln vor mir. Wenn er das will, stehen da noch Tausende hinter mir. So, und wenn er will, dann fällt er einfach tot um, hat er einen Herzinfarkt. Ne? So, weißt du, das ist unser Schild und unser Schutz. Ne? Aber mein Schild ist bei Gott, der den von Herzen Aufrichtigen hilft. Und das ist eben der Punkt. David war von Herzen aufrichtig. Das war der einzige Grund, warum er ein Mann nach Gottes Herzen war. Weil er aufrichtig war vor Gott und echt und ehrlich. Weil er, wenn er Angst hatte oder zu schwach war, um richtig zu sehen oder zu gehen, so dann in seiner Berufung, die er von Gott hatte, so dann ist er zu Gott gegangen und hat gesagt, so hier, kann's nicht. Da war er nackt. Und da war er arm in dem Moment. Hat sich selbst gedemütigt vor Gott. Und das war dann der Moment, wo Gott ihn einkleiden konnte. Mit seiner Waffenrüstung. So, mit Gerechtigkeit, mit Jesus. So, das war der Moment, wo Gott ihm alles geben konnte, was er brauchte und ihn reich gemacht hat. Also, ich hatte Zeiten, wo ich arm war und ich hatte Zeiten, wo ich reich war. So, also, wenn du reich bist, dann bist du wählerisch. Und wenn du reich bist, dann schmeckt nicht alles. Wenn du viel zu essen hast, dann gibt es da Sachen, wo du sagst, das, ne? Wo du sagst, naja, zwinge ich es mit rein und mache ich was anderes. Du schmeißt es weg, wenn irgendwas vom letzten Tag im Kühlschrank steht. Ne? Ja, bei Ständen ist es vielleicht noch nicht so, aber, ne? Aber wenn du viel, viel zur Auswahl hast, so in solchen Zeiten gibt's, in diesem schönen, ne? So, und dann, du bist halt wählerisch. Ne? So, auch wenn du arm bist und du nichts hast, so, dann schmeckt sogar trockenes Brot, ne? Wie ein Schinken. So, oder doch, und du bist dankbar dafür und auf einmal ist es lecker und süß. Ne? So viele Kinder, die so wenig haben, oder so viele Menschen weltweit, die so wenig haben, ne? Die in Indien, ich höre das immer von einem Missionar, so die sind froh, wenn sie überhaupt am Tag was finden. Die sind froh, wenn sie irgendwie in 2 Tagen was zu essen finden, irgendwas. Ne? Da sterben so viele an Hunger, so, das ist der Wahnsinn. Ja, schlimmer als in Afrika. So, die sind froh, wenn sie nur eine Handvoll Reis haben. So, wenn ich denen so ein trockenes Brot hinhalte, so, da sind die dankbar und springen in die Luft. Und ich bin froh, als Deutscher fährt man sowas ja nie. Aber seit ich mit Jesus bin, weiß ich, was Hunger ist. Ja. Und ich weiß, dass das die schönsten Zeiten eigentlich sind in meinem Leben. Warum? Weil ich einfach dankbar bin, selbst für den kleinsten Krümel. Wenn ich arm bin, bin ich einfach, fühle ich mich beschenkt, selbst bei den simpelsten Sachen, die ich sonst ablehnen würde, mit Zunge raus. Ne? Und so ist es doch auch im Geistlichen. Wenn ich arm zu Gott komme, da gibt er mir nur kleine Sachen, aber ich bin so begeistert und dankbar und bin satt. Ne? Weil mir das Kleine auf einmal reicht und genüge ist. Ne? Wenn ich reich vor ihm stehe und denke, ich bin alles und hab alles und brauche nichts, so, dann würden mich nur Riesensachen umhauen. Ne? Und bewegen. So. Nee, wir müssen nackt und wir müssen arm kommen. So. Und dann werden wir auch empfangen. Ja. Wir müssen mit dem Herz kommen, so dass es aufrichtig ist, auch in der Gemeinde. So. Herr, ich danke dir, dass du uns so liebst, wie wir sind. Dass ich zu dir kommen darf, so wie ich bin. Ja, nicht. Danke, dass du aufrichtig und durchsichtig bist, Herr. Ja. Dass du nicht menschlich bist. Und dass du mich trotzdem verstehst. Und ich wünsche mir von Herzen, dass meine Schwachheit zur Stärke wird. So. Dass du mich veränderst, dass ich in weniger und weniger Sachen schwach bin. Dass ich in mehr und mehr Sachen heilig bin. Und heilig denke. Aber ich kann es gerade nicht, weil ich nicht du bin. Ich brauche dich. Ich will dich. Und ich will mehr so sein wie du, Herr. Das ist mir so ein Anliegen und es brennt mir so im Herzen. Und ich will mehr und mehr so sein wie du. Aber ich danke dir, dass du verstehst und das für dich total klar ist, so dass das gerade nicht möglich ist. So sehr ich noch Mensch. Der Wille ist manchmal so stark und trotzdem mein schwaches Fleisch. Das diesen Willen unterbricht und wo ich denke, dass du formst und veränderst, dass du uns innen her schöner machst und heilst und rein machst. teiligst und das immer mehr dann nach außen kommt, sichtbar für mich und für andere. Und mit unseren, ja, Kämpfen, mit unseren Bedrängern und Bedrängnissen bitte ich dich, dass du das einfach machst, ja, dich drum kümmerst. Und ich denke, dass du das Schwache ausgewählt hast. Ja, und das Dumme. Bei dir sehe ich einfach, mein Leben sehe ich einfach, dass so vieles einfach nur von dir kommt. Und da du im Wort sagst, dass alles Gute von dir kommt, vom Vater des Lichts, dann ja, wichtig, dass du mir noch mehr offenbarst, sodass, was alles noch von dir kommt und so, damit ich auch dafür die Ehre gebe und dich lobe und dich preise. Und ja, wir lieben dich hier und wir bitten dich einfach, dass du nicht loslässt, sondern dass du uns weiter gnädig bist und nah bist und ganz laut bist. Ja. Amen.
Ich hab's extra kurz gemacht.